Halleluja. Ein paar sind schon höher gestiegen. Ha. Danke, Herr. Also, dass so viele da geblieben sind, zeigt mir, dass ihr hungrig seid. Nach mehr. Wer ist dankbar für sein Leben, so wie es ist? Wer ist dankbar? Wer will noch mehr? Halleluja. Halleluja. Wisst ihr, es ist auch wichtig, dass wir mit uns selbst Geduld üben. Jeden ersten des Jahres sage ich, Herr, ich danke dir, dass ich nicht mehr dort bin, wo ich letztes Jahr war. Aber ich freue mich, dass ich noch nicht dort bin, wo ich nächstes Jahr sein werde. Amen. So bitte, wenn ihr mich seht, sagt nicht immer, du bleibst immer die gleiche. Ich möchte mich gern verändern. Amen. Aber es ist schön, die Kinder merken Veränderung. Die Kinder merken Veränderung. Und wisst ihr, ich habe mit 60 Jahren hat Gott mich in meine Berufung gebracht. Und die anderen Jahre waren erst Vorbereitung. Und dass er mir da noch eine Familie schenkt. Und ihr wisst, wie herausfordernd Kinder sind. Ha, die halten dich beweglich, das sage ich dir. Und ich bin so dankbar für meine Kinder, die so herausfordernd und gleichzeitig für mich so gut sind. Ich habe viel sterben gelernt in den letzten 10 Jahren. Denn aus dem Tod kommt das Leben. Amen. Nicht mein Wille, sondern des Herrn Wille. Auch nicht der Wille meiner Kinder, aber des Herrn Wille. Und da habe ich oft durch meine Kinder erkannt, was der richtige Weg ist. Ach, meine kleine Angel. Die lernt sehr, die geht schon Schule, in eine sehr gute christliche Schule, wo sehr viel Wert auf Charakter gelegt wird. Und die überführt mich dauernd. Ich muss etwas höher liegen im Bett, weil ich einen Bruch in meinem Zwerchfell habe und leicht vom Magen was aufsteigt, aber ist kein Problem. Und dann wollte sie unbedingt mein höheres Kissen haben. Dann sagt sie, Schatzilein, schau, du hast ein schönes flaches Kissen, ich habe ein höheres. Sagt sie, Mama, du weißt doch, in der Bibel steht, man soll teilen. Ja, sie ist sehr, sehr kritisch. Wollte sie mal kleine Münzen haben für ihr Sparschweinchen. Und ich hatte wirklich keine Münze in meiner Geldtasche. Ich habe gesagt, ich habe nichts. Und dann sind wir in die Stadt gefahren und da waren Straßenkinder. Und da habe ich immer eine kleine Box im Auto mit Münzen. Sagt sie, so Mama, jetzt weiß ich's. Du hast mich angelogen. Du hast Münzen, du hast mir es noch nicht gesagt. Ich war so überführt. Aber ich habe natürlich gedacht, in meiner Geldtasche hatte ich keine. Musste Buße tun. Amen. Und so, ich sage es euch, die Kinder, und ich freue mich, wenn meine Kinder mich auf dem geraden Weg halten. Amen. Ja, ich möchte jetzt beten für die, die hergekommen sind mit einem schweren Herzen. Die sagen, ich bin lebensmüde. Ich bin niedergeschlagen. Wisst ihr, diese Worte haben ja viel Bedeutung. Ja? Ich bin depressiv. Ich habe Gedanken, dass es besser wäre, wenn es mich nicht mehr gäbe. Ich bin eine Last. Und es sind alles Lügen vom Feind. Der Herr sagt, du sitzt in himmlischen Örtern. Was tust du unter deinen Problemen? Der Herr sagt, dass er dich liebt, dass er dich will, dass dein Leben wertvoll ist, dass er mit dir gute Pläne hat. Und ich finde es so traurig, wenn Christen, die Jesus nachfolgen, der gesagt hat, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle, so am Boden dahin kriechen und aus dem letzten Loch pfeifen. Halleluja. Der Herr sagt, komm zu mir und lernt von mir. Ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Mein Joch drückt nicht, meine Bürde ist leicht. Vielleicht trägst du etwas, was gar nicht für dich zum Tragen ist. Wisst ihr, wir legen uns so viele Joche auf oder lassen sie uns auflegen, obwohl die gar nicht uns gehören. Durch meine Herkunft oder halt durch meine ersten Erfahrungen als Kind habe ich mir wirklich alles, was negativ war, habe ich mich dafür beschuldigt. Es ging schon so weit, dass in der Familie, wenn wir einen Ausflug machen wollten und das Wetter war schlecht, haben sie gesagt, na, was hast du uns heute wieder angetan? Und habe ich gedacht, also da stimmt was nicht. Und dann habe ich, und es hat sehr lange gebraucht, bis ich zur Erkenntnis der Wahrheit kam, dass ich nicht der Sündenbock der Welt bin, sondern ich bin eine erlöste Sünderin. Und der Sündenbock ist Jesus. Amen. Dann habe ich bei einer Familienfeier erklärt, habe ich gesagt, ihr Lieben, heute möchte ich eine Stellung kündigen in dieser Familie, die ich jahrelang bezogen habe. Es tut mir leid, aber ich nehme diese Position des Sündenbockes nie mehr an. Der Herr Jesus ist der Sündenbock. Ich werde nur mehr noch Verantwortung übernehmen für meine eigenen Handlungen. Amen. Und die haben da eingeschaut. Das war so günstig, immer nur mich zu beschuldigen. Und ich habe es aus meiner inneren Fehlhaltung immer angenommen. Ach, ich sage, das hat sich gewendet. Das hat sich gewendet. Und manchmal muss man aufstehen und die Wahrheit verkündigen und die Leute nehmen es an. Das nächste Mal, wie sie mich wieder für was beschuldigen wollen, sage ich, Moment, nicht mehr ich. Das ist nicht meine Verantwortung. Amen. Hatte einen sehr autoritären Vater und der konnte die Familie mit 2, 3 Sätzen unter den Tisch reden. Und eines Tages habe ich es gewagt, am Familientisch zu sagen, Papa, war wieder so eine Situation, wo wir alle mundtot waren, die Mama einschließlich aller Kinder. Dann habe ich gesagt, Papa, ich habe heute gute Nachrichten für dich. Deine Meinung ist sehr wichtig und wir nehmen sie sehr ernst. Aber die Meinung deiner Frau und deiner Kinder ist genauso wichtig. Da musste er aufstehen und auf die Gartenbank gehen und eine Zigarre rauchen. Da hat er müssen nachdenken. Aber ihr Lieben, das hat Veränderung gebracht. Amen. Es hat Veränderung gebracht. Zu meinem Mann habe ich manchmal gesagt, Schätzchen, heute habe ich überhaupt nichts zum Leuchten. Ja, wieso denn nicht? Ja, weil ich dein Abglanz bin und du hast... Halleluja. Er war dann auch nicht auf den Mund gefallen, wenn ich etwas ungehalten war, sagt er, wie geht's dir heute, heilige Maria? Und ich habe ihn auch an seine Position erinnert, wenn bei ihm etwas nicht so gelaufen ist, und wie geht's dir heute, Prinz Herbert? Amen. Aber ich möchte euch, bevor wir jetzt beten, möchte ich euch noch eine Geschichte vorlesen, die mich sehr, sehr berührt hat, als ich sie das erste Mal las und die aller unser Leben widerspiegelt. Es heißt der bettelnde Königssohn, könnte es aber auch die bettelnde Königstochter nennen. Es sind uns nicht alle Einzelheiten dieser Begebenheiten bekannt. Sicher ist jedoch, dass ein großer König eines Tages einen lang ersehnten Sohn bekam, den Thronerben. Und dass dieses Baby ein auffälliges Feuermal am Arm trug. Sicher ist auch, dass es kurz darauf bei einem Unfall verloren ging. Wir wissen nicht genau, wie sich das zutrug. Vielleicht kippte der königliche Schlitten bei der nächtlichen Reise im Wald aufgrund einer verborgenen Wurzel in eine große Schneewehe. Und wahrscheinlich wurde der ohnmächtige König und seine Gemahlin in dem darauffolgenden Durcheinander geborgen und schnellstens in das nächste Dorf transportiert. Verbürgt ist aber, dass das Baby nicht mehr auffindbar war, als die Diener des Königs schnellstmöglich zur Unfallstelle zurückkehrten. Eine Horde Bettler hatte es beim Vorbeigehen schreien gehört und aus der Schneewehe gezogen. Sie sahen die prächtigen Kleider und die kostbaren Stoffe mit den Insignien eines hohen Herrn, die das Baby trug, aber da sie nicht lesen konnten, sondern hungrig waren und froren, nahmen sie das Kind und verkauften seine Kleidung. Der König war außer sich vor Sorge und Schmerz um seinen Verlust und er schickte von diesem Tag an seine Boten durch das ganze Land und über die Grenzen hinaus, um einen Jungen mit einem Feuermal am Arm zu suchen. Seinen Sohn. Wir kennen nicht die genaue Zahl der Tage, Monate oder Jahre, die das Kind unter den Bettlern lebte. Aber es wuchs in Schmutz, von Lumpen und mit Ratten und Flöhen auf. Es lernte zu betteln, zu lügen und zu betrügen. Es lernte zu fluchen und auch zu stehlen. So lebte es, ein Bettler unter Bettlern. Bis zu jenem denkwürdigen Tag, als die Boten des Königs es fanden. Auch hier sind uns die genauen Umstände unbekannt. Gerüchten zufolge war der Junge zum zweiten Mal beim Stehlen erwischt worden und hatte bereits den Strick um den Hals, um auf dem Marktplatz gehängt zu werden. Als die königlichen Boten eintrafen und das Feuermal auf dem entblößten Arm des Bettlers entdeckten. Jedenfalls, sie schritten sofort ein, befreiten den Jungen und nahmen ihn zum König. Der Bettlerjunge seinerseits hatte Angst, dass noch Schlimmeres auf ihn zukommen würde, etwa Tod durch Folter. Und als die Boten ihm die frohe Botschaft überbrachten, dass er der verlorene und lange gesuchte Sohn des Königs sei, hielt er es für einen grausamen Scherz. Tatsächlich versuchte er mehrmals vergeblich aus der Kutsche zu springen, um zu entkommen. Seine Verwirrung wuchs, als er im Schloss angekommen vom König und seiner Gemahlin überglücklich in die Arme geschlossen wurde. Und der Verdacht keimte in ihm auf, dass es sich um eine entsetzliche Verwechslung handeln muss. Als er dann an einem Spiegel vorbeikam, schien alles mehr denn je ein Hohn zu sein. Sah denn so etwa ein Königssohn aus? In Lumpen gekleidet, unangenehm riechend, verlaust und in gebückter und unterwürfiger Haltung? Wir können uns vorstellen, dass er in der ersten Nacht versucht haben wird, das Schloss durch ein Fenster zu verlassen und zu fliehen, dass er einige Dinge gewohnheitsmäßig mitgehen ließ und sich dabei komischerweise selbst bestahl. Es wäre auch kein Wunder, wenn er noch einige Zeit unter heimlicher Todesfurcht zu leiden hätte. Wenn er sich in seinen neuen Kleidern absolut lächerlich fühlen würde und immer wieder eine große Abneigung gegen die Badewanne überwinden müsste. Ohne die Herausforderungen und Umstände im Einzelnen näher auszumalen, wird vielleicht dennoch annähernd deutlich, was auf den jungen Bettler in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren zukommen wird. Er muss der werden, der er wirklich ist. Und das ist genau der Punkt für dich und mich. Wir müssen die Person werden, die wir eigentlich wirklich sind. Die, wie Gott uns sieht. Okay. Der Sohn des Königs. Wir sind die Töchter des Königs. Amen. Und der zukünftige Regent des Landes. Wir sind berufen zu herrschen. Und bitte nicht über die Menschen. Amen. Sondern über die Mächte der Finsternis. Und man kann sich vorstellen, welcher herausfordernden Aufgabe die Diener des Königs dabei gegenüberstanden, den Königssohn in die verschiedensten Bereiche dieses Erbes einzuführen. Es wird Geduld brauchen, bis sich der ehemalige Bettler seiner königlichen Natur entsprechend benehmen wird. Und es wird noch länger dauern, bis er tatsächlich wie der Erbe des Reiches denkt und sich auch so fühlt. Wahrscheinlich erlebt er auch ab und zu einen Rückfall in das alte Bettlerleben und muss sich neu besinnen. Dieser Wachstumsprozess in die Wahrheit wird von verschiedenen Faktoren begünstigt oder erschwert sein. Zum einen spielt die Zeit eine Rolle, die der Königssohn als Bettler und Dieb gelebt hat. Wisst ihr, wir können auch Bettler sein, indem wir dauernd betteln, hab mich doch lieb, bemerk mich doch. Lob mich doch endlich, schätz mich doch endlich, Bettler. Je mehr Zeit vergangen ist in dieser Rolle als Bettler und Dieb, desto tiefer sitzt diese falsche Identität. Etwas anderes spielt in diesem Prozess allerdings noch eine noch größere Rolle. Die Frage, welche Bedeutung der Sohn seinen eigenen Erinnerungen, Gedanken und Gefühlen beimisst und welche Bedeutung dementsprechend die Aussagen des Königs und der Dienerschaft für ihn haben. Ihr Lieben, ich bin heute ein Diener Gottes, der zu euch spricht, die Wahrheit. Nimmst du sie an? Der Prozess wird sehr begünstigt, wenn er sich entschließt, den Worten des Königs und seiner Diener absolute Priorität und Glaubwürdigkeit einzuräumen und davon auszugehen, dass die eigenen Informationen über sich zunächst keinen großen Wahrheitsgehalt aufweisen. In jedem Fall erwartet den bettelnden Königssohn nach seiner Rückkehr an den Hof ein Kampf. Ein Kampf zwischen verschiedenen und widersprüchlichen Informationen. Und vom Verlauf dieses Kampfes wird abhängen, inwieweit er es in der Lage sein wird, das Reich später zu regieren, denn als Bettler wird er es nicht können. Amen. Was der Königssohn hier erlebt, entspricht der Natur des Kampfes um das Reich Gottes, das schon längst da, aber gleichzeitig vielfach noch nicht zu sehen ist. Gott ist König über den Himmel, die Erde und die Hölle, aber die wenigsten Menschen benehmen sich dieser Tatsache entsprechend. Die Geschichte entspricht ferner der Natur des Kampfes, den jeder antritt, der sich bekehrt. So wie das Feuer mal den Bettler, so zeichnet das Blut Jesu den Christen aus. Und dennoch braucht es Zeit, zu verstehen, wer wir in Christus sind. Die Herausforderungen, denen sich der junge Thronfolger gegenüber sieht, entsprechen denen, die auf einen Menschen zukommen, der von Gott erlöst wurde. Und so wie der Bettlerjunge wird jeder Sohn, jede Tochter, den der Vater aufnimmt, die Werke Gottes nur in dem Maße antreten können, wie er weiß, wer er wirklich ist oder wer sie wirklich ist. Der König des Himmels sagt seinen Kindern, dass sie geliebt, geheiligt und befreit sind. Aber die wenigsten Kinder fühlen und erleben sich so. Sie schauen dann häufig in den Spiegel, um die neue Kreatur zu entdecken. Aber sie finden sie dort häufig nicht. Sie ziehen ihr Verhalten und ihre Gefühle und alles mögliche andere herzu, um davon abzuleiten, wie königlich sie sind. Dabei vergessen sie, dass man im Himmel und auf der Erde und auf der ganzen Welt nur durch eine einzige fundamentale und unabänderliche Tatsache königlich wird, und zwar durch die Geburt. Aber es gibt noch einen zweiten Weg. Durch eine Hochzeit. Hochzeit. Und wir haben beides. Amen. Wir sind geboren aus dem Geist Gottes und der Herr Jesus vermählt sich mit uns. Wir sind die Braut Jesu Christi. Und so müssen viele Christen wieder lernen, sich selbst von ihrer Geburt in Jesus und den fundamentalen biblischen Aussagen über sie abzuleiten. Die meisten Christen haben damit ein Problem, sie machen es falsch herum. Sie schauen in verschiedene Arten von Spiegeln, betrachten sich selbst, die Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben und ihre Eigenschaften und leiten davon ihre Identität ab. Statt umgekehrt von ihrer wahren Identität auf die Aufgaben und Eigenschaften zu schließen, die damit einhergehen. Sie haben vergessen, dass es nur einen einzigen Spiegel gibt, in dem man wirklich sehen kann, wer man ist. Das sind die Augen Gottes, das Wort Gottes. In Jesaja heißt es, denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Jesaja 43, 18 und 19. Hier ist der Schlüssel. Es geht darum, das Frühere und das Vergangene zu vergessen, in dem Sinn, dass ich mich nicht mehr daran orientiere. Halleluja. Um frei zu sein, das Neue zu erkennen und dort hineinzuwachsen. Amen. Könnt ihr das hören? Wer sagt, in dem Prozess stecke ich? In dem Prozess stecken wir, eine Königstochter zu werden und das zu glauben, was Gott in seinem Wort sagt. Amen. Wisst ihr, meine Kinder, ich muss ja immer wieder sagen, sie sind wunderbar von Gott gesandt. Ich bin oder war noch mehr wie jetzt befreundet mit einer Königin in Uganda, Königin von Buganda. Eine sehr liebenswerte Frau, wir haben uns sehr lieb gewonnen. Und ich habe dann einmal gesagt, es ist wahrscheinlich nicht möglich, dass du mich je besuchen wirst. Sagt sie laut mich ein, habe ich sie eingeladen, hat sie mir 4 Wochen später einen Termin gegeben. So, ich war aufgeregt, die Königin kommt mich besuchen. Habe ich einmal mein Haus angeschaut mit den Augen einer Königin. Die Vorhänge runter, der Teppich raus, die Küche neu. Ich sage es euch, ich habe alles erneuert, was ich erneuern wollte. Um mit den Augen der Königin ihr es gerecht zu machen. Kommt mein Sohn nach Hause vom Internat. Sagt der Mama, was ist denn los? Bei uns ist ja alles neu. Sag ich, du, die Königin kommt uns besuchen. Stell dir vor. Sagt er, ja, weiß die, dass der König schon lange bei uns wohnt? Ihr Lieben, der König wohnt bei dir. Mach deine Wohnung so, dass sich der König wohlfühlt. Amen. Die Wohnung deines Herzens, aber auch die äußere Wohnung. Der König wohnt bei dir. Und stellt euch vor, wie ihr euch verhalten würdet, wenn ihr täglich wisst, der König wohnt bei mir. In dem Bewusstsein. Amen. Diese ganze Schöpfung hat er für dich gemacht. Ihr Lieben, die ganzen Blumen, die jetzt kommen, lasst er für mich blühen. Wenn du dich daran freust, ist es okay, aber es ist für mich. Halleluja. Du darfst genauso sein und sagen, es ist nur für mich. Wenn du der einzige Mensch auf der Welt gewesen wärst, hätte Jesus den Preis bezahlt. Amen. Wir sind nicht pauschal. Wir sind wunderbare Töchter, Prinzessinnen Gottes. Amen. Und wir sind bestimmt zum Leben. Zum Leben, zum Segen. Und ihr Lieben, mit Gewissheit kann ich jedem sagen, das Beste liegt noch vor dir. Denn das Allerbeste wird sein, wenn wir unsere Abschlussfeier haben. Amen. Ich habe heute schon allen gesagt, bei mir wissen sie, wenn ich sterbe, wenn ich heimgehe, da sollen sie sich alle weiß anziehen und ein Fest feiern, dass es nur so rauscht. Ich hab's geschafft. Amen. Amen. Wir sind auf dieser Welt nur Wanderer, ihr Lieben. Wenn ich nicht meine lieben Kinder hätte und noch eine Aufgabe vor mir, die noch nicht jetzt, ja, wenn Gott es will, kann es auch jetzt schon alleine stehen, aber ich glaube, der Herr möchte, dass ich noch Mitarbeiter zubereite. Ich freue mich auf den Himmel. Ich stelle mir es immer wieder vor. Und wenn wir hier auf der Welt was sein, also ich werde einen See haben bei meinem Haus und einen Bergbach. Weil ich beides liebe und viele Vögel und noch mehr Blumen. Halleluja. Und duften wird's. Halleluja. Ja, ich möchte jetzt denen, die schwermütig sind und die sich so wirklich wie am Boden dahin krabbeln, wo die spüren, ich stehe innerlich gar nicht. Ich bin so müde. Ich bin so enttäuscht. Ich bin so traurig. Ich bin so schwer. Kommt nach vor. Wir beten für euch. Damit das Leben in euch durchbricht. Kommt nach vor. Schämt euch nicht. Ich war viele Male, 10 Jahre, war ich immer die erste Mal da. Und habe mich schon sehr gewundert, wer immer mit dem Pastor gesprochen hat. Damit er genau immer nur für mich predigt. Kommt nach vor. Es sind einige hier, habt den Mut, kommt. Kommt nach vor, danke Herr Jesus. Kommt, Amen. Bitte auch, dass das Gebetsteam kommt. Ja, kommt, kommt ganz nach vor. Und mit deinem Aufstehen hast du schon bewiesen, dass du Veränderung willst. Amen. Da hast du schon bewiesen, dass du den Zustand loslassen willst. Amen. Und Leben empfangen. Kommt ganz nach vor. Und das Gebetsteam soll sich da vorne herstellen und die anderen anschauen, bitte. Ja. Können wir bitten, jemanden bitten, dass er uns musikalisch hier einen warmen Hintergrund gibt? Danke. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke. Ihr Lieben, lasst uns dem Herrn einen Klatschopfer geben. Juhu! Halleluja! Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Kommt auch vor. Wisst ihr, der Herr sagt, alle, die ihr schwer beladen seid, kommt her zu mir. Ich werde es euch genau vorlesen, wie das heißt. Ihr seid jetzt einen Gehorsamschritt gegangen. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Amen. Und so seid ihr jetzt mit eurem Schritt einen Gehorsamschritt gegangen. Gott liebt den Gehorsam. Sollen wir vielleicht jetzt noch ein bisschen warten, dass wir gemeinsam beten. Und ich sage zu euch, und bitte antwortet mir jetzt entschieden. Der Herr sagt, ich lege vor dich Leben und Tod. Was willst du? Was willst du?
Leben.
Noch einmal, was willst du?
Leben.
Ich möchte jetzt ein bisschen spezifischer werden. Was willst du?
Leben. Leben. Leben.
Leben.
Leben.
Leben.
Amen. Leben. Amen. Was willst du?
Leben.
Der Herr sagt, ich lege vor dich Fluch und Segen. Was willst du?
Segen.
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 Halleluja. Amen. Amen. Und das ist die Verheißung Gottes. Er sagt, wenn wir wollen, dann schenkt er das Wollen und das Gelingen. Amen. Amen. Mit dem ich will leben, ich will Segen, setzt du dein Leben in die richtige Spur. Da kann Gott dir dann das geben. Amen. Und da kommen dann noch weitere Schritte. So, willst du dich verabschieden von deiner Schwermütigkeit? Willst du dich verabschieden von deiner Depression? Willst du dich verabschieden von deinen Todessehnsüchten? Halleluja. Es ist keine Lösung. Aber ich kann euch gut verstehen. Ich habe jahrzehntelang jeden beneidet, der schon in einem Sarg war. Ich habe gesagt, er hat es geschafft. Ich muss noch leben. Heute lebe ich wunderbar und gern. Und freue mich an jeden Tag. Jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, sage, Herr, danke, Herr. Morgen wieder ein Tag des Abenteuers mit deiner Liebe. Amen. Okay, dann betet mit mir. Und ihr hinten, streckt die Hände aus, bitte. Und ihr auch, bitte, streckt die Hände aus. Betet und sagt, Vater im Himmel, ich danke dir für mein Leben. Ich danke dir, dass es mich gibt. Und du mich zum Segen gesetzt hast. Ich liebe dich, Vater. Und ich danke dir, dass du der Herr meines Lebens bist. Und ich werfe jetzt alle Probleme auf dich. Und jetzt bitte tut es allein. Sag jetzt, was du auf den Herrn wirfst. Sag ihm, ob es finanzielle Probleme sind, ob es Ehepartnerprobleme sind. Sag ihm, welche Probleme. Und sieh, wie du sie auf das Kreuz nagelst. Sprich es aus und sag, ich nagle jetzt alles ans Kreuz. Und nenn es, wovon du dich löst. Auch alles Selbstmitleid, ihr Lieben. Hängt es hin. Alle Feigheit. Alle Müdigkeit. Nagle es ans Kreuz. Alles Alleinsein. Alle Einsamkeit. Alle Ablehnung. Alle Verzweiflung. Nagle es ans Kreuz. Ich sage, Herr, ich nagle es jetzt an dein Kreuz. Ich werfe meine Sorgen auf dich. Ich komme zu dir. Und dann sag, Herr Jesus, bete mir nach, sag, Herr Jesus, ich danke dir, dass du alles schon erlöst hast. Es ist vollbracht. Aus meiner Traurigkeit machst du Freude. Aus meiner Angst machst du Glauben. Aus meinem Misstrauen machst du Vertrauen. Aus meinem Ungehorsam machst du Gehorsam. Und ich empfange dich jetzt, Herr, als mein Leben. Als meine Auferstehungsfreude, meine Auferstehungskraft, meine Auferstehungsüberwinderkraft. Ich empfange dich als mein Leben, als meine Kraft, als meine Freude. Als meine Zuversicht, als meinen Glauben, als meinen Retter, als meinen Erlöser, als meinen Geliebten, meinen besten Freund, als meinen Versorger, als meinen Verteidiger. Als mein Licht, meine Liebe, als meine Gesundheit, als meine Schönheit, als meine Reinheit, als den, der mich als Braut auserwählt hat. Du bist mein Herr und Meister. Und du mutest mir nie mehr zu, als du mir Gnade schenkst. Und ich sage heute Danke, Herr. Auch für das Schwere. Ich gebe es dir. Mach ein Plus daraus. Mach aus meinen Fragezeichen Rufezeichen. Und ich kehre heute um in meinem Denken. Ich widersage den Lügen des Feindes. Ich bin wertvoll. Es ist gut, dass es mich gibt. Ich bin ein Geschenk für diese Welt. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Wo ich bin, ist die Gegenwart Gottes. Und ich entscheide mich von ganzem Herzen, Gott und seinem Wort mehr zu vertrauen als allen Umständen in meinem Leben. Ich danke dir, Vater, dass die Tage der Traurigkeit zu einem raschen Ende kommen. Und dass die, die mit Tränen säen, mit Freude ernten. Ich danke dir, dass ich noch hüpfen werde, wie ein Kalb im Frühling, das aus dem Stall freigesetzt wird. Amen und Amen. Halleluja. Und jetzt bitte ich das Gebetsteam, dass ihr noch Hände auflegt und für die Einzelnen betet. Und jetzt bitte darfst du uns gerne begleiten mit deiner, ja, wollen wir noch beten für die. Und ich spüre da drinnen, betet füreinander, betet auch. Sag, was kann ich für dich bei dir freisetzen? Wo möchtest du noch mehr von Jesus haben? Amen. Setzt euch frei, setzt das Leben Christi in euch frei. Betet füreinander. Keiner soll hier alleine bleiben da drinnen. Weil du es da herunten nicht so kriegst, wie du es willst. Gott ist sehr ernüchternd. Und dann sage ich, Herr, jawohl, das stimmt. Mir passt hier vieles nicht. Und bei dir wäre es schöner. Und dann hat er gesagt, nein, lass mich zuerst zu dir hier in alle Situationen hineinkommen. Amen. Ihr Lieben, das Sterben ist nie eine Flucht, darf nie eine Flucht sein. Der Herr sagt, wir sollen lebenssatt sterben. Halleluja. Satt von allem in dieser Welt. Und sagen, Herr, mein Mann war lebenssatt. Er hat gesagt, schau, ich habe alles gehabt, was ich mir je gewünscht habe. Ich bin satt. Papa soll mich heimnehmen. Und er hat ihn heimgenommen. Also er ist nicht heimgenommen worden, weil er das gesagt hat, sondern er kam zu der Erkenntnis, mein Leben ist wirklich abgerundet. Das kann ich von meinem noch nicht sagen. Und von vielen euch auch noch nicht. Amen. Ihr seid noch nicht lebenssatt. Lebensmüde hat nichts mit lebenssatt zu tun. Das ist genau das Gegenteil. Amen. Wollt ihr lebenssatt werden? Amen. Der Herr hat Leben für euch. Aber sucht es, sucht es. Und ihr werdet das Leben finden im Geben. Gib dich zuerst dem Herrn. Lass ihn in alles hinein. Und dann gib, was immer du hast. Zeit, deine Ohren, deinen Mund, deine Hände zum Dienen. Wir haben heuer das Motto in unserem Werk, Hearts to Grow, Herzen, die wachsen, Hands to Give, Hände zu geben, and Feet to Go, und Füße, die sich in Bewegung setzen. Amen. Christen sollten Früchte produzieren. Und was sind die Früchte von Christen? Bitte? Den Herrn loben und preisen? Weil wenn ich es nicht verstehe. Bitte? Nein, Friede, Freude, das ist Liebe, das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Was sind die Früchte von Christen? Was sind die Früchte von einem Apfelbaum? Von einem Birnbaum? Von einem Zwetschgenbaum? Von einem Christen? Halleluja! Ihr habt es begriffen! Halleluja! Weitere Christen, Amen! Wie viele hast du schon zu Jesus geführt? Für wie viele Menschen hast du zuerst auf den Knien gerungen vor Gott, bevor du Gott zu ihnen gebracht hast? Ihr Lieben, jedes Mal, wenn ich jemanden zu Jesus führen darf, da habe ich immer das Gefühl, ach, jetzt habe ich wieder gelebt. Ich habe mich produziert. Habe ich euch das schon erzählt von meinem Schwedenofen, den ich gekauft habe diese Woche? Habe ich das heute erzählt oder gestern? Gestern, okay, dann darf ich es nochmal wiederholen. Ich war letzten Montag in einem Baumarkt, weil ich mir für meine Seniorenresidenz einen Schwedenofen kaufen muss, das ist so kalt dort, in Afrika. Geht so der Wind vom See, dass es kalt ist. Und dann gehe ich in das Geschäft hinein, kommt eine Frau auf mich zu und ich habe gespürt bei ihrem Akzent, dass sie nicht Deutsche ist oder Österreicherin, eine Kroatin. Dann schaut sie mich an und sagt sie, was ist mit Ihnen los? Sag ich, wieso? Sagt sie, ich kriege Gänsehaut neben Ihnen. Halleluja! Dann habe ich gesagt, das ist der Heilige Geist. Sagt sie, das habe ich mir gedacht. Halleluja! Und wir hatten die herrlichste Gemeinschaft mitten in diesen Ofenrohren und Baumaterialien. Hatten wir herrliche Gegenwart Gottes. Jetzt bin ich jeden Tag hingegangen, was einkaufen, nur damit sie die Gänsehaut wieder spürt. Wir haben herrliche Gemeinschaft und so eine tiefe Beziehung durch einen einmaligen Kontakt. Ihr Lieben, wenn wir im Glauben stehen und Christus unser Leben ist, zum Beispiel mit der Gisela, ich habe sie noch nie gesehen, aber du kommst mir vor, als wären wir schon ewig Freunde. Amen. Ja, man fließt im Geiste. Man fließt im Geiste und das möchte der Herr, dass du so erfüllt bist von seinem Geist, dass du anstecken wirst, dass du ein Feuerzündler wirst. Ja? Dass überall, wo du bist, ein neues Feuer entsteht. Amen. Und ich sage es euch, manchmal muss man lange, lange zündeln, bis etwas Feuer fängt. Aber fangt an zündeln. Fangt an zündeln. Lasst die Liebe Gottes durch euch fließen. Amen. Gott ist wunderbar, Gott ist wunderbar und er wird die härtesten Menschen, wenn wir sie mit der Liebe Gottes umbeten, wird er zu sich ziehen. Amen. Und sag mal, Herr, zeig mir, wer ist für mich in meiner Umgebung eine reife Frucht zum Ernten? Und dann bete zuerst für diesen Menschen und dann betet um die richtige Gelegenheit. Nicht zwischen Tür und Angel, führt diese Person zum Essen aus oder ladet sie ein zu euch und dann bringt ihnen ganz klar das Evangelium. Und ihr werdet staunen, wie offen Menschen sind. Ihr werdet staunen. Und je offener ihr mit Jesus seid, umso mehr wird der Herr euch die Türen öffnen. Bei mir weiß jeder, wo ich stehe. Jeder. Ich nehme jeden so an, als ist er schon erlöst. Er ist es schon. Von der himmlischen Warte ist die ganze Welt schon erlöst. Es ist vollbracht. Sie müssen es nur noch persönlich annehmen. Amen. Und da müssen wir eben das Nötige Instrument werden. Ich habe früher jedem von Jesus erzählt und keiner wollte, was ich habe. Die meisten haben gesagt, ich habe ohne Jesus schon genug Probleme. Und dann habe ich gesagt, Herr, was ist los? Warum wollen die das nicht? Und dann hat er gesagt, weil die Verpackung nicht stimmt. Ha? Wer ist die Verpackung? Das bin ich. Halleluja. Die haben bei mir so einen schweren Jesus gesehen. Ich war jahrelang unter einer schweren, für mich war Christsein schwer. Und wisst ihr, keinen kann man zu einem Leben überzeugen, dass es schwer ist. Dann habe ich gesagt, Herr, arbeite an der Verpackung. Arbeite. Und segne mich so, dass jeder zugeben muss, du bist ein guter Gott. Amen. Und er ist ein guter Gott. Gott wird dich führen. Und das ist mein Thema und ich hoffe, dass ich noch durchkomme. Es heißt in Jesaja 48, 17, der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israel spricht, ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützt und dir den Weg zeigt, den du gehen sollst. Halleluja. Wir sind keine verlorenen Schafe. Amen. Es ist so wunderbar, dass wir Jesus nur nachfolgen müssen. Also jetzt in Afrika habe ich das Gefühl, ich pfeife fast aus dem letzten Loch, weil es für mich so anstrengend ist, Jesus nachzufolgen. Er ist so schnell. Früher, wisst ihr, da habe ich was gemacht und gesagt, Jesus, komm jetzt. Das segnet es jetzt, ja. Und es ist oft sehr mühsam gegangen. Ja, aber er mag das nicht. Er will der Chef sein. Amen. Er will der Chef sein. Da muss ich euch einen netten Witz erzählen, den ich von meinem Bruder gehört habe. Kommt eine Frau zum Arzt, lässt sich untersuchen, sagt der Arzt, und haben Sie irgendwelchen Stress in Ihrem Leben? Sagt sie, ja. Ja, ist es familiär? Sagt sie, ja. Ja, und wo ist das Problem? Sagt sie, mein Mann. Ja, was ist das Problem? Ja, der ist psychotisch. Ja, wirklich? Ja, sagt sie, und der hat einen Größenwahn. Und der ist geistig behindert. Sagt sie, wie lässt sich denn das feststellen? Sagt sie, der behauptet zu Hause, er ist der Chef. Ihr Lieben, Gott ist der Chef. Amen. Gott ist der Chef. Und wir müssen lernen, ihm zu gehorchen und ihm zu vertrauen unter allen Umständen. Amen. Und er liebt dich mehr, als du dich selbst liebst. Wie kannst du dich so einem Liebhaber entziehen? Amen. Und er wird dir den Weg weisen. Aber er macht es nur schrittweise. Weil wenn er dir das Ganze sagen würde, würdest du ihm abhauen, wo du sagst, nicht mit mir. Das kannst du mit jemand anderem machen, aber nicht mit mir. Wenn er mir gesagt hätte, was er mit mir vorhat, wäre ich nach Australien in den Busch geflüchtet. Denn das habe ich nie geahnt, dass Gott das mit mir machen kann. Halleluja. Und wisst ihr, ich wollte nie Leiterin sein von irgendetwas. Ich war immer fleißig und jede Position, die ich hatte, bin ich aufgestiegen, wie ich gespürt habe, jetzt werde ich die Leiterin, habe ich gekündigt und wieder irgendwo ganz unten angefangen. Dann hat Gott mich mit meinem Mann zusammengeführt und wir haben dieses Missionswerk gegründet und dann hat er meinen Mann nach Hause genommen. Jetzt bin ich da gestanden. Ich konnte nicht flüchten. Und dann habe ich gesagt, Herr, du weißt genau, ich will ja nicht Leiterin sein. Er sagt, dann bist du auch nicht. Du folgst mir nach. Ich bin der Chef. Amen. Und seither folge ich nur Jesus nach. Die Menschen glauben, ich leite. Er leitet. Ich tue nur, was er sagt und das ist so angenehm. Bin ich selber genauso überrascht wie alle anderen. Halleluja. Also, er wird dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Und inzwischen kannst du dich entspannen. Entspann dich. Kein Stress mit Gott. Er weiß genau, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Ob dein Weg nach rechts oder links führt, wird eine Stimme hinter dir herrufen und dir sagen, das ist der richtige Weg, den geh. Also wisst ihr, wir wollen immer im Vorhinein alles schon wissen. Der Herr sagt, fang an zu gehen. Ich habe lange Zeit habe ich solche Angst gehabt, etwas zu tun oder Entscheidungen zu treffen, weil ich gedacht habe, ich mache vielleicht die falschen. Dann hat mir der Herr gezeigt, ich bin wie ein Cadillac, nagelneu, voller Tank, stehe in einem Parkplatz, der Schlüssel ist drinnen, aber es bewegt sich nichts. Er hat gesagt, fang an zu fahren. Ich werde dir schon zeigen. Der Herr kann nur einen Menschen, der in Bewegung ist, den Weg weisen. Amen. Voran, steh auf. Tu mal was. Er wird es schon zeigen. Und wisst ihr, bei Gott ist es so wunderbar. Man hat ja permanent die Möglichkeit umzukehren. Amen. Wenn du nur gehen willst, ohne einen Fehler zu machen, dann bitte bleib permanent sitzen. Du wirst Fehler machen. Aber steh auf. Steh auf und setz dich in Bewegung. Er zeigt den Demütigen, was richtig ist, und lehrt sie seinen Weg. Psalm 25,9. Denn so ist Gott. Er ist unser Gott für immer und ewig. Er wird uns alle Zeit führen und uns begleiten bis zum Tod. Bei meinem Mann habe ich richtig gespürt, wie Jesus im Raum war und sagte: Maria, willst du ihn jetzt loslassen? Und wie er dann mit ihm aus dem Zimmer weg ist. Psalm 73,24. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Amen. Gott will uns führen, so wie Eltern ihre Kinder führen. Er will, dass wir uns ihm anvertrauen. Kannst du ein widerspenstiges Kind führen? Sehr schwierig. Aber je vertrauensvoller ein Kind ist, mein Engel würde mit mir überall hingehen, weil sie mir vertraut. Ganz gleich. Wir waren schon in Situationen, aber sie hat nie Angst, wenn sie mit mir ist. Und auch hier wir mit Jesus. Wir brauchen keine Angst zu haben. Aber Gott spricht zu uns auf verschiedenen Wegen. Er führt einmal die, die demütig sind. Das heißt, die von ihm abhängig sind. Ja? Die Stolzen, die wissen selber, was am besten ist. Ich weiß schon, was für mich am besten ist. Habe ich auch geglaubt mit 20. Und nichts davon habe ich bekommen, weil es nicht das Beste war. Wollte 10 Kinder haben. Einen netten Mann, ein schönes Haus, ein bisschen aktiv in der Gemeinde. Und mit dem wäre ich zufrieden gewesen. 10 Sorten Weihnachtskekse backen, ja. Und einen schönen Garten und Marmeladen machen. Nichts falsch damit, okay? Aber das war mein Traum. Und Gott hat gesagt, ich habe einen anderen. Kein einziges Kind habe ich geboren. Mein Engel hat mich neulich gefragt, warum ich eine Brust habe, wenn ich nie ein Kind geboren habe. Das ist afrikanische Logik. Halleluja. Halleluja. Und jetzt nennen mich Tausende von Kindern Mama. Tausende. Und wir machen eine große Gefängnisarbeit. Übrigens, die Männer, die ihr in weißen Kleidern gesehen habt, das waren alles Todeskandidaten. Davon sind aber jetzt 150 als lebenslänglich umgeschrieben worden vom Präsidenten. Halleluja. Jetzt werden sie bald rauskommen. Und der Herr sagt, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Seht, er wird uns lehren. Wir müssen unser Leben lang lernbereit bleiben. Amen. Wenn du mal an einem Punkt bist, weiß ich schon alles, dann ist es zu spät. Also ich muss noch so viel lernen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Das ist in Matthäus 11,28. Manchmal denken wir, es wird schwer, wenn wir uns Jesus unterordnen. Es wird leicht. Leicht. Stellt euch vor, welche Mutter, welcher Vater, dessen Kind sagt, Mama oder Papa, ab heute werde ich alles tun, was du mir auftragst. Ich will mich dir unterordnen. Welcher Vater, welche Mutter überlegt dann, ach, wie kann ich mein Kind quälen? Das nimmt doch allen Stress aus dir. Amen. Das ist jetzt nur für ein gewisses Alter, okay? Kinder lösen sich da schon. Aber in dem Ausmaß, wie sie gelernt haben, sich dir unterzuordnen, du bist der erste Spiegel von Gott für ein Kind. Amen. Meine Kleine sagt heute schon, Mama, ich habe dich so lieb. Viel lieber als alle, aber nicht so lieb wie Jesus. Amen. Also, und wenn Gott einen Plan für dich hat, dann wird er ihn durchziehen. Und wenn es 20 Jahre dauert, und wenn es 30 Jahre dauert, die Wünsche, die Gott dir ins Herz gelegt hat, die zieht er durch. Amen. Nur ganz schnell, mit 19 wollte ich unbedingt nach Amerika mit meiner Freundin, mit einem Fulbright-Stipendium, und wir waren 3 Wochen zu spät mit der Anmeldung. Wir waren sehr traurig, meine Freundin und ich, aber ich hörte an dem Tag in meinem Herzen, du wirst die USA sehen. Darauf bin ich ruhig geworden, war 19. Mit 33 fragt mich mein Musiklehrer, ich habe Zither gespielt, ob ich mit einer Tiroler Musikgruppe nach Amerika will. Sage ich, du, sicher werde ich einmal meine Schwester besuchen. Aber mit, nein, hat er gesagt, aber ich gesagt, da bin ich nicht gut genug. Sage, du hast ein Jahr Zeit und ich habe schon andere geschickt vor dir und die waren nicht so gut und die waren ein voller Erfolg. So, hat er gesagt, bitte frage mal deinen Chef und deine Eltern. Bin ich zu meinem Chef, habe gesagt, ich hatte eine Gelegenheit nach USA zu gehen und habe müssen versprechen, dass ich es ihnen sage, ich habe schon abgesagt. Dann hat er gesagt, was? Wie lange? Dann habe ich gesagt, 2 Monate und 1 Monat würde ich gern reisen. Sagt er, du, das machst. Ich wollte dich sowieso in eine höhere Etage geben und das ist der gute Übergang. Machst jetzt fertig, da schulst noch alle Leute ein, wir haben ein Jahr Zeit und dann gehst du nach USA und kommst wieder zurück. Ich zu meinen Eltern. Ich war total sprachlos über meinen Chef. Sage ich zu den Eltern, ich hatte eine Gelegenheit nach USA zu gehen, musste nur versprechen, dass ich es euch sage. Sagen sie, was? Wie lange? Ich sage, ja, 3 Monate. Ja, die Gelegenheit kriegst du nie mehr, da gehst du doch, du wirst doch das Alter mit uns verbringen. Haben sie gedacht. Halleluja. Und alle haben sie mich geschickt. Und dann habe ich trainiert wie wild und eine Menschenfurcht hatte ich, dass es nicht mehr feierlich war. Bei verschlossenen Türen habe ich trainiert, wenn ich mir die Menschen vor mir vorgestellt habe, dann ist mir der kalte Schweiß gekommen. Dann hat mein Musiklehrer gesagt, ja, dann stellst du einfach nur alle in der Unterhose vor. Dann habe ich gesagt, das hat mir überhaupt nicht geholfen. Ja. Bin ich noch nervöser geworden. Und dann habe ich einen Brief bekommen, ich soll meine Papiere an die Botschaft in Wien schicken, an die amerikanische Botschaft. Und ich habe es nie getan für das Visum. Und dann so 3 Wochen vor der Abreise kam mir der Gedanke, jetzt kann ich gar nicht mehr fahren, auch wenn ich möchte. Kommt an dem Tag ein Expressbrief von der USA-Botschaft in Wien, ich soll meinen Pass schicken, mein Visum ist fertig. Haben nie ein Papier von mir gesehen. Mein Pass war abgelaufen. Dann habe ich noch schnell, und ich habe jetzt wirklich gespürt, jetzt wird es ernst. Gott meint Sache. Habe ich sofort noch einen Pass bekommen, nach Wien geschickt und heulend bin ich an diesem Julitag nach USA geflogen. Meine Eltern haben gesagt, ja, was hast du denn? Jetzt bist du so weit in der Welt herumgefahren und wir haben immer geweint und jetzt heulst du diesmal. Kommst ja bald wieder. Und ich habe gewusst, es ist für lange Zeit. 15 Jahre war ich in den USA. Das war meine Hochschule des Heiligen Geistes. Da hat er mich entlarven. Da hat er mir alle Masken abgezogen und alle Rüstungen. In den 15 Jahren war ich permanent mit Gott konfrontiert. Ich durfte eine Bibelschule machen. Er hat nur zu mir gesprochen. Die 15 Jahre waren Vorbereitung für meinen Dienst in Europa. Und er hat mich in den USA gelehrt, arm zu leben. Arm. Und hat mir verboten, irgendwelche Hilfe von meinen Eltern anzufordern. Und das steht viel in meinem Buch drinnen. Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Ihr Lieben, Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Amen. Und er hat mich so trainiert, sage ich euch. Aber ich habe ihn kennengelernt, wie noch nie. Und ich weiß, mein Gott, der würde für mich sorgen und wenn er es vom Himmel fallen lassen muss. Amen. Er ist gut und er weiß um dich. Ja, und dann hat er mich wieder zurückgeschickt. Da wollte ich nicht mehr und dann hat er gesagt, zurück. Zurück zu den Deinen. Sag ihnen, was ich für dir getan habe und wie ich mit dir Barmherzigkeit hatte. Und er sagt, Herr, in Europa, die haben genug Religion, dass sie gegen den Glauben immun sind. Bitte, habe ich gesagt, tu mir das nicht an. Nichts. Wenn Gott will, dann tu das. Amen. Und es war das Beste, was mir passieren konnte. Da hat mein Mann da herum gewartet auf mich. Halleluja. Gott führt uns, wenn wir demütig sind, wenn wir abhängig sind, wenn wir hinhorchen auf ihn. Er führt uns durch andere Menschen. Und da muss ich euch jetzt was sagen. Wir sind nämlich sehr antiautoritär in der westlichen Welt. Im Hebräerbrief 13, Vers 17 heißt es, gehorcht den Leitern eurer Gemeinde. Da habe ich keinen Auftrag von der Gisela. Und tut, was sie sagen. Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. Achtet darauf, dass sie dies mit Freude und ohne Sorgen tun können. Denn das wäre sonst nicht sicher. Das wäre sonst für euch sicher nicht gut. Es ist viel Widerspenstigkeit in den Christen, in Europa. Ihr Lieben, wir müssen sehen, dass wir geschaffen sind für Gemeinschaft. Wir sind ein Leib. Wenn sich eine Zelle in unserem Leben selbstständig macht, ist Krebs. Ja, da haben wir sehr viel davon, auch im Reich Gottes. Wir sind miteinander. Amen. Und da hat Gott verschiedene Positionen gegeben oder hat uns Leiter gegeben. Er hat alle meine Entscheidungen geehrt, wenn ich sie unter dem Segen von Leiterschaft gemacht habe. Und immer wieder bin ich zuerst auch zu meinem Vater. Wie sieht er? Die Väter, die Eltern haben schon auch eine Rolle im Leben. Mein Vater war nicht gläubig, aber ich habe entschieden, nie zu heiraten ohne seinen Segen. Und der hat immer gesagt, Christen, die können eine Frau nicht erhalten. Er glaubt, die beten nur den ganzen Tag und die können kein gutes Leben seiner Tochter geben. Und ich wusste, ich werde einen Christen heiraten. Und dann kam mein Mann. Erstens einmal war jeder überrascht, dass ich mit 47 noch einen Mann bekomme. Ja. Sind 200 ganz überraschend zur Hochzeit gekommen, um zu sehen, wen ich noch erwischt habe. Ja, mein Mann war ein sehr edler Mann. Und als er um meine Hand anhielt, dann ist mein Vater einmal eine ganze Stunde still geworden. Wir waren beim Kaffee trinken und Kuchen essen, er ist total verstummt. Nach einer Stunde sagt er, der spinnt genauso wie du, ihr passt zusammen. Und am Hochzeitstag sind wir auf die Knie vor ihnen und haben gesagt, wir brauchen jetzt euren Segen. Wir haben gesagt, das haben wir noch nie gemacht. Dann haben wir gesagt, dann wird es höchste Zeit. Und wir haben nur gewartet und gebetet, dass sie jetzt den Mut bekommen. Und beide haben sie die Hände aufgelegt und gesagt, wir segnen euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und mir ist jedes Haar zu Berge gestanden. Und an dem Segen ist mir so viel gelegen. Ihr Lieben, es ist ein großer Segen, von den Verantwortlichen in unserem Leben gesegnet zu werden. Das könnt ihr noch nachholen, heute noch. Und auch die Eltern um Vergebung bitten, wo ihr geheiratet habt gegen ihren Willen. Damit der freie Strom des Segens bei euch bleibt. Amen. Hat deine Tochter, ihr Mann hat sicher gebeten um ihre Hand, oder? Ja, Halleluja. Da ist ein Segen drauf, gell? Da ist ein Segen drauf. Das ist nicht altmodisch. Meine Nichte hat jahrelang mit einem jungen Mann gelebt und jedes Mal, wie sie gesehen habe, gesagt, und wann ist die Hochzeit? Ah, Tante, du gehst uns auf den Wecker mit deiner Frage immer. Wir leben modern. Sag ich, ja, das ist mir wurscht, aber ich hätte gern eine Hochzeit. Könntest du ja eine moderne Hochzeit machen. Halleluja. Nach einigen Jahren ruft mich meine Schwester und sagt, du, ich glaube, ich höre schlecht. Heute kam der zukünftige Schwiegersohn und hat um die Hand unserer Tochter angehalten, ganz altmodisch. Und die hatten sie haben es dann ganz altmodisch und zeremoniell gemacht. Und dann haben sie gesagt, Tante, du hast so recht. Das ist was Gutes, wenn man den Segen hat. Halleluja. Wir ziehen uns heraus aus dem Segen, wenn wir uns nicht führen lassen durch andere Menschen, die Autorität über uns haben. Amen. Ich hatte eine Lobpreiserin, nicht die Karin jetzt, aber eine andere, die war mit einem Alkoholiker verheiratet. Und mein Mann hat zu ihr gesagt, du gell, du kommst aber nur immer mit dem Segen deines Mannes. Er hat sie jetzt mal gesegnet. Er wurde zuletzt auch gläubig. Halleluja. Also er führt uns durch andere Menschen. Und es ist wunderbar, einfach zu sehen, wie Gott dann die Herzen von Menschen berührt. Er sagt, ehret Vater und Mutter, auf dass es euch wohler gehe und ihr lange lebt. Willst du, dass es dir wohler geht und lange lebst? Dann ehre Vater und Mutter. Das heißt, nimm den Vater und diese Mutter an, die du hast. Du musst nicht alles gutheißen, was sie gemacht haben. Lern aus ihren Fehlern. Aber nimm sie an. Danke Gott dafür. Danke Gott dafür. Wisst ihr, meinen Vater, ich durfte ihn einige Tage vor seinem Sterben auf sein eigenes Bitten hin zu Jesus führen. Er hat mich 50 Jahre bekämpft als die Sektiererin in der Familie, die wahrscheinlich Bibelforscherin ist. Die ist Zeugin Jehovas, das sagt sie uns nur nie, aber die liest dauernd die Bibel. Das liest doch kein anderer Mensch, hat er gesagt. Und hat alle gewarnt, wie raffiniert ich Leute überzeugen kann. Sie sollen richtig aufpassen. Ich bin in einer gefährlichen Sekte. Halleluja. Und kurz vor seinem Sterben hat er mich gebeten, dass ich ihn zu Jesus führe. Halleluja. Und das, ich sag's euch, 50 Jahre habe ich gebetet dafür und wie mich gefragt hat, habe ich schlottern angefangen. So sind wir. Wir beten und dann glauben wir es nicht. Ich war noch nie so nervös in meinem Leben wie da. Und ich habe gesehen, wie es in seine sterbenden Augen das Licht einzieht. Und wie er sein Leben Jesus übergibt. Amen. Und dann hat Gott mir Scheuklappen vor den Augen genommen, wie er gestorben war. Gott hat mir gezeigt, dass er diesen Mann, meinen Vater, ich musste furchtbar weinen, verwendet hat, um mich permanent zu Gott zu treiben. Diese ganze Ablehnung, mein ganzes Leben lang, hat mich immer mehr zu Gott, dem Vater, getrieben. Und letztendlich konnte ich nur Danke sagen. Amen. Und so wird Gott jedes Negative in etwas Positives verwandeln. Ja, es ist auch gut, wenn wir einen Mentor haben. Ich habe einen Mentor in Afrika, ich habe einen Mentor in Europa. Das sind Menschen, die ich wirklich bewundere und die für mich wie ein geistlicher Vater sind. In Europa ist es der Gary Keller in der Schweiz und in Afrika ist es der Erzbischof von der anglikanischen Kirche. Und die, mit denen habe ich eine tiefe Herzensfreundschaft. Und zu denen gehe ich nicht wegen irgendeiner Kleinigkeit, sondern wenn er betet für mich, ich bete für ihn. Und wenn etwas ansteht, wo ich spüre, da brauche ich eine vielleicht nur eine Bestätigung, ob ich am richtigen Weg bin, ja, gehe ich zu denen. Es ist gut, wenn man einen Mentor hat. Und das sichert dich ab. Den kannst du ja aussuchen. Nimm jemanden, den du schätzt, den du ehrst, wo du spürst, so möchte ich werden. Musst dich ja nicht jedem unterordnen, freiwillig. Außerdem, nicht jede Frau muss sich jeden Mann unterordnen, ja. Das gilt nur für den Ehemann. Das predige ich in Afrika ganz eifrig, weil da unten glauben die Männer, jede Frau muss sich ihnen unterordnen. Sage ich immer den Frauen, wo deine Nase beginnt, hört die Freiheit jedes Mannes auf. Amen. Dann Gott führt uns durch unsere Gaben. Also er führt uns erstens einmal, wenn wir demütig sind. Zweitens durch Menschen, die in Autorität über uns stehen. Drittens, er führt uns durch unsere Gaben. In Sprüche 18,16, das Geschenk des Menschen schafft ihm Raum und bringt ihn zu den großen Herren. Ich bin ganz besonders erpicht, gute Handwerker in Uganda auszubilden. Und ich sage Ihnen immer, wir sollen so gut werden, dass wenn der nächste König einen Palast baut, dann kommt er zu uns und holt sich die besten Handwerker. Und wenn die Königin eine neue Garderobe möchte, kommt sie in unsere Schneiderei. Halleluja. Ich sag's euch, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der in seiner Begabung lebt und in seiner Berufung und der hungert. Und jeder von uns hat Gaben. Jeder. Du hast mehr, als du ahnst. Viel mehr. Ich hatte keine Ahnung, dass ich Gaben habe. Und meine Hauptschuldirektorin hat mir ins Poesiealbum geschrieben, dass ich ein Mensch bin mit vielen Gaben und ich soll sie nützen und dadurch werde ich und viele andere glücklich werden. Ich war sprachlos. Die Frau Direktor, die muss ja alles wissen, ja. Dass die sowas in mein Poesiealbum schreibt, wahrscheinlich hat sie es jedem reingeschrieben. Aber bei mir hat es eingeschlagen. Ich habe sie als wirklich alte, fast 90-jährige Frau mit dem Stecken noch einmal gesehen und habe gesagt, Frau Direktor, Sie haben mein Leben so positiv verändert. Sagt sie, wie? Sage ich, mit dem, was Sie mir ins Poesiealbum geschrieben haben. Ich habe Ihnen geglaubt und ich habe getan, was Sie gesagt haben und es ist wahr. Amen. Fang an, deine Gaben einzusetzen, wo Gott dir eine Gelegenheit gibt. Wuchere mit deinen Gaben. Und Gott hat dich und mich genau mit den Dingen ausgestattet, die wir für unseren Lebensweg brauchen. Und dann führt Gott uns durch unsere Gedanken. Das heißt, wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Wir aber denken im Sinne Jesu Christi. 1. Korinther 2,16. Und dann heißt es noch, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Römer 12,2. Amen. Die Herausforderung besteht darin, zu erkennen, wo sind die Gedanken Gottes. Die sind immer gut. Die sind immer gut. Und sie setzen Freude frei und Frieden. Gottes Gedanken sind gut. Ich lasse in meinem Herzen den Frieden Gottes herrschen. Und solange der voll und ganz herrscht und die Freude, gehe ich spontan weiter. Amen. Und Gott öffnet dann die Türen. Und das ist das Nächste. Er führt durch offene Türen. Aber offene Türen sind nicht an erster Stelle zu setzen. Ja? Gott möchte mit jedem von uns Geschichte schreiben, ihr Lieben. Und da sagt er, der Paulus sagt, denn mir ist eine Türe aufgetan zu reichem Wirken. Aber auch zu viele Widersacher sind da. Wer hat hier schon Prophetien bekommen, die sich noch nicht erfüllt haben? Ja, du bist wahrscheinlich jetzt in der Zubereitung. Die werden sich erfüllen. Ich bekam vor vielen Jahren eine Prophetie, dass ich in Moscheen predigen werde. Dann habe ich gesagt, Herr, kannst du Zeit lassen? Ich habe keinerlei Stress, diese Prophetie bald erfüllt zu sehen. Und dann, ihr Lieben, hat Gott uns eine Gelegenheit, mir eine Gelegenheit gegeben, in einem total muslimischen Gebiet eine Schule zu bauen. Und zwar haben Mitarbeiter von mir den Auftrag vom Herrn bekommen, dort unter Bäumen mit einer Schule zu beginnen. Und haben sie mich eingeladen und haben es genau gewusst, das halte ich nicht aus. Sie Kinder unter Bäumen sitzen, ärmstlich gekleidet. Und dann habe ich gesagt, also dann bauen wir hier eine Schule. Dann habe ich den Herrn gefragt und gesagt, jawohl. Aber zuerst fragt die Moslems, ob sie dich wollen. Dann habe ich die Leiter von dieser muslimischen Regierung in der Gegend zusammengerufen und habe gesagt, ihr Lieben, wir bringen euch eine große Volksschule mit Kindergarten. Wir bringen euch medizinische Betreuung und wir bringen euch die frohe Botschaft von Jesus Christus. Seid ihr bereit, uns aufzunehmen? Haben sie große Sitzung gehabt? Ja. Sie nehmen uns auf. Wir haben jetzt diese Schule gebaut. 800 Kinder sind dort, die sehr brav lernen, die alle christlich erzogen werden. Am Sonntag ist Gottesdienst. Die Moslems holen sich schon die Bibeln ab. Ihr Lieben, ich predige in der Schule. Da hat der Herr gesagt, du predigst ja schon unter Moslems. Also wir können das auch, der Ort kann eine Moschee sein. Und ich liebe sie. Und ich liebe sie und sie lieben mich. Und ich hatte solche Angst vor dem Islam. Aber ich habe vergessen, dass die Moslems liebenswert sind. Amen. Halleluja. Wir haben hier ein reiches Betätigungsfeld in Europa. Bringt den Moslems die Liebe Gottes und das Evangelium. Und ihr werdet sehen, was dann geschieht. Also Gott führt uns dann durch offene Türen. Ja, er möchte mit uns Geschichte schreiben. Er möchte, dass wir Spuren hinterlassen. Wir können uns nicht erlauben, andere Menschen zu kopieren. Wir müssen vertrauen, dass Gott mit uns ein ganz Neues schafft. Und das ist dann so spannend, weil da kannst du von niemandem abschauen. Spannend. Oft kommen Leute zu mir und sagen, wie hast du das angefangen? Sag ich, weiß ich nicht, wie es angefangen hat. Ich habe nur 6 Jahre gebetet in Uganda. Herr, hast du was vor mit mir? Und er hat nie geantwortet. Dann habe ich nichts getan. Nach 6 Jahren hat er gesprochen. Er hat gesagt, vertraust du mir, dass ich dir alles gebe für 1000 arme Kinder? Dann habe ich gesagt, Herr, wenn du fragst, bezahlst du auch. Ich fange an. Ich bin bereit. Und ich hatte in 8 Monaten 1000 Paten beisammen. Halleluja. Ja. 1000 Baten. Übrigens, ich habe noch ein Gebetsanliegen, das möchte ich euch jetzt sagen, weil ich schon dreimal vergessen habe. Wir suchen dringend für unser Missionswerk in Imst, also Vision für Afrika, suchen wir eine Buchhalterin. Ist jemand hier bereit? Da lacht einmal schon jemand herzhaft. Bist du Buchhalterin?
Nein, nicht.
Noch nicht? Bist du in der Ausbildung? Ja, Halleluja. Wann bist du denn fertig?
Ende des Jahres.
Ja, vielleicht können wir es überbrücken. Halleluja. Aber melde dich doch bei uns. Und es ist wirklich, wisst ihr, das ist auch eine Berufung. Manche Leute haben die Berufung, mit Zahlen umzugehen. Die Gabe der Verwaltung ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes. Amen. Bitte, wenn ihr jemanden wisst, oder bitte melde dich, okay? Wir haben jetzt jemanden, der das Tagesgeschäft buchen wird. Aber melde dich. Dann rate ich euch auch, wenn ihr in eure Bestimmung kommen wollt, helft jemandem anderen zuerst in seine zu kommen. Wenn ihr andere unterstützt, in ihre Bestimmung zu kommen, wird Gott auf jeden Fall dich in deine Bestimmung bringen. Das ist auch das Gesetz des Sehens und Erntens. Amen. Ich habe einigen Männern vorher geholfen, groß zu werden in ihrem Dienst, bevor Gott mich gerufen hat in meinen Dienst. Also Gott führt uns durch offene Türen, durch unsere Gedanken. Also manchmal, wisst ihr, bete ich etwas und auf einmal kommt mir ein Gedanke. Dann schreibe ich ihn nieder, sage, Herr, war der von dir? Und das sind manchmal ganz komische Gedanken. Zum Beispiel zum 70. Geburtstag fiel mir immer nur ein, ich soll mir einen Kindergarten wünschen. Und ich sage, Herr, den wünsche ich mir jetzt. Und der wurde am 71. Geburtstag fertig. Und das bei afrikanischer Geschwindigkeit. Halleluja. 90 Kinder in einer ganz armen Gegend sind die entzückendsten Kindlein. Ich sage es euch herrlich. Dann führt er uns durch geheiligte Wünsche. Amen. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ich glaube, dass die Wünsche, die wir haben, von Gott sind. Und wir da ganz schön marschieren können. Wenn Jesus der Mittelpunkt und das Zentrum unserer Zuneigung und Hingabe ist, dann werden seine Wünsche zu unseren Wünschen. Und wir können unseren eigenen Intuitionen vertrauen. Amen. In anderen Worten, wenn du den Willen Gottes zu deinem Willen machst, dann lässt er dir immer deinen Willen. Habt ihr es verstanden? Wenn ihr den Willen Gottes zu eurem Willen macht, dann dürft ihr immer euren Willen durchsetzen. Das ist doch gut. Und es heißt hier, du brauchst keine Angst haben. Du brauchst keine Angst haben, Fehlentscheidungen zu treffen. Ich hatte so lange Angst, den Willen Gottes zu verpassen oder falsch zu entscheiden. Dann hat der Herr gesagt, Maria, du willst meinen Willen tun. Ich will, dass du meinen Willen tust. Das sind schon zwei. Für dich ist es schwieriger, aus meinem Willen herauszukommen, als drinnen zu bleiben. Seither bin ich frohen Mutes. Amen. Und es heißt hier in Psalm 1,6, über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr. Die Wege der Gottlosen aber führen ins Verderben. Aber über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr. Er wird dir schon sagen, wo links oder rechts ist. Amen. Ja, wir kommen langsam an unsere Zeit. Seid ihr bereit, dem Herrn nachzufolgen? Amen. Und bitte schreibt doch ein Tagebuch. Fangt an aufzuschreiben, was ihr gerne möchtet vom Herrn. Schreibt ein Tagebuch. Schreibt ihm eure Sorgen hinein. Ich werfe immer meine Sorgen auf den Herrn. Alle. Und manche schienen unüberwindbar. Aber mit Gott ist nichts unmöglich. Amen. Und er will sich ein Heer zubereiten von Entschiedenen. Von Menschen, mit denen er rechnen kann. Ihr Lieben, es kommen Zeiten, wo nur die 100%igen durchkommen. Bitte keine Angst machen. Aber wir sind in Zeiten, wo Entscheidung kommt. Amen. Dabei geht es uns noch sehr gut in Uganda. Sehr gut. In Deutschland. Ja. So. Wer jetzt sagt, ich möchte heute vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ein Zeichen setzen, dass ich nicht nachgebe, bis ich diese geliebte Königstochter bin, die gelernt hat zu herrschen, weil sie bezwungen wurde durch die Liebe und Wahrheit Gottes. Amen. Nämlich zu herrschen über die Umstände, zu herrschen über die Finsternis, über die Mächte der Finsternis. Amen. Und die Menschen zu lieben und dich selbst auch. Wenn du das willst, dann steh auf mit mir und wir beten gemeinsam. Und betet, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so gut bist zu mir und dass du gute Pläne für mich hast und dass du mir den Weg lehrst, den ich gehen soll, denn ich bin demütig. Und dass du mich nach deinem Rat leiten wirst. Und schließlich mich aufnehmen wirst in Ehren. Und Herr, ich gebe dir jetzt allen Stolz. Alle Ängste. Alle Rebellion. Alle Minderheit. Alle Menschenfurcht. Alles, was mich hindert, demütig zu sein vor dir. Alle Feigheit tausche ich aus mit deinem Glauben. Und Herr, ich komme zu dir täglich und tausche aus bei dir alles, was schwer ist, und nehme dein leichtes Joch. Und danke, Herr, dass du mir hilfst, meinen Leitern zu gehorchen, für sie zu beten, sie zu respektieren und ihnen das Leben leicht zu machen und dir zu vertrauen, dass du durch diese Menschen zu mir sprichst. Ich danke dir für meine Gaben und dass du mich durch meine Gaben durch offene Türen führst, dass du in meine Gedanken sprichst, dass meine Lust an dir immer stärker wird, sodass du mir die Wünsche meines Herzens geben kannst. Vergib mir, wo ich Entscheidungen getroffen habe, vor denen mein Herz mich warnte. Vergib mir, wo ich dir misstraut habe, dass du gute Pläne für mich hast. Ich empfange deine Vergebung für alles Misstrauen, allen Kleinglauben, alle Bitterkeit. Ich will mich wieder ganz neu auf dich einlassen. Denn du weidest mich auf einer grünen Aue. Und du führst mich zum frischen Wasser. Du führst mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Ich danke dir, Vater, dass ich dir ganz neu vertrauen kann. Dass du mich führst. Gib mir dein demütiges Herz, dir zu vertrauen, und öffne mir die Augen und Ohren des Herzens, damit ich die guten Werke erkenne, die du vorbereitet hast und in denen ich wandeln soll. Danke, Vater, dass deine Wege höher sind als meine Wege. Und deine Gedanken höher als meine Gedanken. Und danke, dass du auch auf krummen Zeilen noch gerade schreiben kannst. Und dass du aus dem Mist meines Lebens noch Dünger machen kannst. Und aus den Scherben meines Lebens Mosaike. Ich vertraue dir ganz neu, Vater. Und ich folge dir nach. Amen. Halleluja. Halleluja. Geben wir dem Herrn ein Klatschopfer. Halleluja, Halleluja. Ich möchte euch nur erinnern, wenn Gott dir gesagt hat, du sollst ein Kindlein unterstützen, dann ist es ein gutes Werk, das er für dich vorbereitet hat. Amen. Dann bitte tu es. Es wird dir ganz viel Freude bringen. Und was wir Gott schenken oder den Armen schenken, das leihen wir Gott. Du wirst noch nie so viel Gebet und so viel Zinsen erhalten haben. Der Herr segne euch. Wir sehen uns spätestens wieder im Himmel oder morgen früh beim Gottesdienst.